Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ich würde gerne damit beginnen, ein kleines Stück, um Ihnen den Text mal zur Kenntnis zu geben, vorzulesen. Also, wenn man darüber nachzudenken beginnt, wie unsere Nachgeborenen eines fernen Tages auf uns Heutige zurückblicken werden, dann kann es sein, dass sie aus dem Staunen gar nicht mehr rauskommen. Denn sie werden große Mühe haben zu verstehen, dass wir zu Beginn des 21. Jahrhunderts immer noch nicht sehen, dass Politik und wer Politik begreifen will, ohne Psychologie nicht auskommt. Denn obwohl es seit langem Disziplinen wie politische Psychologie und Sozialpsychologie gibt, werden psychologische, wie übrigens auch ökonomische Konflikte immer noch als Auseinandersetzungen rationaler, sich ihrer Motive bewusster Akteure aufgefasst. Und es wird immer noch so getan, als käme es in der politischen Auseinandersetzung allein auf Vorstellungen und Inhalte an, auf Überzeugungen und nicht darauf, wie verborgen die Gefühle der Akteure sind und ihre unbewussten Motive. Um die unbewussten Motive geht es heute. Herr Kohlraus hat bei uns ein Buch geschrieben, Kollektiv neurotisch, und er kennt sich in der Sache tatsächlich aus. Herr Kohlraus ist Kulturwissenschaftler und Psychotherapeut, hat mehrere Gastdozenturen, unter anderem am Walter Benjamin Chair, glaube ich.
Hebrew University in Jerusalem.
Hebrew University in Jerusalem, genau. Und hat sich lange mit der Frage kollektiver Störungen auseinandergesetzt. Kollektive Störungen, das ist ein Thema, was man heute oft findet. Herr Kohlraus, was ist eine kollektive Störung?
Eine kollektive Störung ist zunächst mal dann vorhanden, also meine These ist letztlich die, dass wir kollektiv unter Zwangssymptomen, unter Depressionen, unter hysterischen Affekten und eben halt unter Zwangssymptomatik leiden, und das wären allesamt kollektive Störungen, wenn sie nicht mehr Einzelne nur betreffen, sondern die Lösungen selbst, das hat diese tragische Struktur, die Lösungen selbst nur tiefer in das Problem hineintreiben.
Ja, man stellt sich das aber vor, dass das eigentlich Dinge sind, die jeder mit sich selber rumträgt und ausmacht. Inwiefern kann man tatsächlich sagen, es gibt Symptome oder Symptombilder, die sich vom Einzelnen auf eine Gruppe übertragen, oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder ist also der Einzelne im Schatten dieser Symptomatik?
Nee, also der Grundgedanke ist relativ einfach. Jeder kennt es, jeder an sich selbst oder jeder, der Kinder hat. Am Anfang steht die Differenz zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Und wenn diese Differenz, also wenn die Wünsche nicht verwirklicht werden, weil die Wirklichkeit nun mal so ist, wie sie ist, am Beispiel des Babys, wenn das Baby nicht genährt wird, dann fängt es an zu schreien. Nun, wir sind groß, wir schreien nicht mehr, aber wir sind immer noch frustriert. Und wenn Frustration entsteht, dann entsteht Ärger und dann entsteht Aggression. Und das gilt für einzelne Individuen und das gilt natürlich auch für das Verhältnis von Einzelnen zu der Gesellschaft, in der sie leben. Auch Einzelne können als Gesellschaftswesen enttäuscht werden, und wenn sie mit dieser Enttäuschung nicht angemessen umgehen können, das heißt nicht in die Verdrängung gehen, in die Affektisolierung gehen, kurzum, wenn sie Abwehrmechanismen gebrauchen, statt die daraus entstehende Frustration konstruktiv zu nutzen, dann entstehen Störungen.
Wenn ich das so höre, denke ich zumindest natürlich bei Aggressionen und Öffentlichkeit an Pegida, an populistische Bewegungen, an eine gewisse aggressive Verkehrsform, die im politischen Umgang heute miteinander Einzug gehalten hat. Lassen Sie noch mal ganz kurz zu den Symptomen kommen. Was sind die Symptome einer andersrum gefragt, was ist eine kollektive Persönlichkeit in Ihrem Buch, und welche Symptomatiken, die sich auf ein neurotisches Krankheitsbild beziehen, kann man ausmachen?
Also kollektive die Grundidee des Buches ist letztlich auch die, dass die Unterscheidung in Narzissmus, in Zwang, also die grundsätzlichen Persönlichkeitsstörungen, dass es Sinn macht, die auf kollektiver Ebene anzuwenden, und zwar als heuristische Merkmale, wenn Sie so wollen, als Metaphern. Ich halte metaphorischen Gebrauch da durchaus für möglich, wenn man ihn mit Bedacht vollzieht. Das ist auf jeden Fall so.
Und die Symptomatiken?
Die Symptomatiken, also der kollektive Depression äußert sich zum Beispiel darin, dass wir nicht mehr wirklich den Mut haben, über unsere Zukunft nachzudenken und den Kapitalismus als etwas erleben, was irgendwie wie Naturgesetz zu sein scheint und wovon wir glauben, dass wir es nicht mehr ändern können, um nur ein Beispiel zu geben. Also diese kollektive Utopielosigkeit, die besteht seit Naja, eigentlich seit 1989, seitdem klar ist, dass die kommunistischen Ideologien gescheitert sind, dass wir uns das leisten, halte ich ehrlich gesagt für einen Skandal. Und ich glaube, und das ist der Hintergrund, dass unsere traditionellen Vorstellungen und Fähigkeiten damit umzugehen, nämlich, wie gestern Abend Dendina zum Beispiel, auf Aufklärung zu setzen, in diesem klassischen Sinne nicht mehr ausreichen. Also noch eine andere Aufklärung führt uns offensichtlich dann auch nicht weiter. Und deswegen die Idee, lasst uns doch mal über sowas wie Persönlichkeitsstörungen, lasst uns doch mal mit psychoanalytischem Vokabular versuchen, so weit zu kommen, wie wir halt nur irgendwie kommen können, in der Analyse, um klar zu werden, was wir wirklich anders machen können.
Bei dem Punkt würde ich gerne nochmal bleiben. Ja. Sie sprechen von 4 Persönlichkeitsstilen, ja, die im Prinzip den Krankheitsbildern unterlegt sind oder ihnen einen Namen geben, wenn man das so sagen möchte. Das war, glaube ich, der Depressive, der Hysterische, zwanghaft und ich habe mir das aufgeschrieben, narzisstisch. Welcher Haupttyp, und es geht um die westlichen Gesellschaften, herrscht Ihrer Meinung nach bei uns vor?
Also ich glaube nicht, dass ein Haupttyp wirklich vorherrscht, sondern dass wir, wie jeder einzelne von uns, diese verschiedenen Persönlichkeitsstile haben, haben auch die Gesellschaften, in denen wir leben, vor allem die westliche Gesellschaft, realisieren diese verschiedenen Persönlichkeitsstile. Sie haben alle zwanghafte, narzisstische, depressive und hysterische Elemente. Sie sind alle sowohl in der Haltung von klagender Hoffnungslosigkeit wie ein Depressiver. Sie sind alle extrem narzisstisch, also westliche geradezu die Moderne ist ein großes narzisstisches Projekt, ein Projekt der Selbstermächtigung mit dem Effekt, dass diese Selbstermächtigung schiefgelaufen ist, dass wir darunter leiden, dass wir nicht so wichtig sind, wie wir glauben, dass wir genommen werden müssen. Also ein Beispiel des Narzissmus, zwanghaft, wer je in den USA, wir haben gerade drüber gesprochen, gelebt hat, weiß, eine wie zwanghafte Gesellschaft, die angeblich die Vorzeigedemokratie ist. Die Zahl derer, die in Gefängnissen sitzen in Amerika, liegt bei 2,2 Millionen. Das ist mehr als etwa in China in Gefängnissen sitzen. Die kollektive Hysterie ist allenthalben. Ich rede zu leise? Okay. Danke.
Ja, ich kann es mal ein bisschen hochdrehen.
Okay, ich rede ja, leise und langsamer. Und die kollektive Hysterie, da war ich, die ist allenthalben zu greifen, nämlich deshalb, weil wir ja alle wissen, was aus BSE geworden ist und aus dem Waldsterben und aus der, wenn Sie so alt sind wie ich, aus der Volkszählung. Da waren alle große, große Hysterien und mein Verdacht ist, dass die gegenwärtige Hysterie auch darin besteht, dass wir schlichtweg die Gefahr des Terrorismus überschätzen.
Wenn ich auf den Satz zurückkomme, dass der Kapitalismus dazu geführt hat, dass Menschen sehr frustriert sind, fällt einem natürlich sofort ein, die Wahl von Donald Trump in den USA. Lassen sich diese Typen, auch wenn sie sich mischen, diese Formen, bestimmten kulturellen Merkmalen, gesellschaftlichen Gruppen oder bestimmten Kulturkreisen zuordnen?
Das ist eine Fangfrage. Also wenn ich darauf antworte, ja, dann haben Sie mich, dann müsste ich sagen, die sind so und so und die sind die eigentlichen Narzissten, das sind die Bösen. Nee, tatsächlich haben wir alle in unserem Erleben genau diese Hoffnungslosigkeit kann jeder von Ihnen vermutlich erleben. Das ist auch eine Qualität des Erlebens. Der entscheidende Punkt ist, dass wir nicht weiterkommen. Das ist ja zunächst mal nur ein diagnostisches Manual, wenn Sie so wollen, ein gesellschaftsdiagnostisches Manual. Wir kommen nicht weiter, wenn wir sagen, das sind die bösen Narzissten und das sind die bösen Soziopathen. Und das ist geradezu der Fehler des Westens, dass er das immer externalisiert hat, dass wir immer so sagen, die sind so und die sind so und wir sind ganz anders. Wir sehen, das ist, glaube ich, wirklich, wir sehen vielfach nicht die Zerstörungen in den Seelen der anderen Völker, der anderen Nationen, die wir auslösen.
Dann, um Sie trotzdem noch mal ein wenig festzunageln, zumindest ist mein Versuch, welche soziologischen Folgen lassen sich denn ausmachen? Ich komme, um den Bogen etwas zu schlagen, über die Idee politischer Proteste, die im Augenblick zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung tendenziell von rechts kommen, möchte ich gerne auf das Wort Verdrängung hin. Also in der deutschen Gesellschaft gibt es diese Denkfigur, ich finde nicht unberechtigt, dass immer noch die Folgen des Nationalsozialismus bestimmte politische Auswirkungen haben heute. Jetzt gibt es soziologische Felder oder soziologische Figuren, die man identifizieren kann im öffentlichen Raum, die auf solche Verdrängungsmechanismen zurückzuführen sind, Ihrer Meinung nach?
Ich bin nicht ganz sicher, ob ich die Frage richtig verstehe, denn ja, vielleicht
versuche
ich
es nochmal. Ja, also, nochmal. Sie haben 4 Typen
kollektiver
Störungen.
Ja.
In Ihrem Buch schreiben Sie, dass Verdrängung eines der Hauptmerkmale ist, der Symptome. Und meine Idee ist, dass dieses Hauptsymptom, Verdrängung, für eine bestimmte politische Richtung verantwortlich sein könnt. Teilen Sie das? Sehen Sie solche?
Nein. Nee, Verdrängung von Affekten ist immer mit im Spiel, wenn Sie so wollen. Und diese Verdrängung ist sozusagen das, was passiert. Das sind die Abwehrmechanismen, die einfach dann wirken. Und da ist Verdrängung einer unter vielen möglichen Abwehrmechanismen. Übertragung ist eine andere, Projektion, projektive Identifikation und so weiter. Das sind verschiedene Abwehrmechanismen. Und was abgewehrt wird, das ist mein Verdacht eben, das ist bei Einzelnen so und bei Gruppen auch, sind Gefühle, die drunter liegen. Also wir erleben alle kollektive, sag ich mal, Hoffnungslosigkeit, Hilflosigkeit, das Gefühl, etwas nicht verändern zu können. Aber darunter liegt ein ganz anderes Gefühl. Und das vermute ich ist sehr, sehr ähnlich wie bei dem individuellen Depressiven, auch gesellschaftlich, denn das ist das, was wir erleben. Das ist nämlich Aggression. Das ist ein großes, großes Aggressionspotenzial. Und dessen werden wir uns jetzt mehr und mehr wieder bewusst. Und dessen machen uns vor allem Pegida und andere wieder bewusst. Diese Form von Verdrängung, also die Abwehrmechanismen, das hat mich gerade irritiert, die Abwehrmechanismen, die spielen immer eine Rolle. Es geht immer darum, dass eigentlich Gefühle nicht ausgehalten werden, dass die nicht erlebt werden können und dass die abgewehrt werden durch die verschiedensten Abwehrmechanismen. Darum geht's ganz genau.
Wunderbar. Ja, dann ist der Versuch, sie festzunageln, eben schief gegangen. Das passiert nun mal, das ist nicht schlimm. Haben Sie in Ihrer Alltagserfahrung in der Praxis, wo Sie mit Menschen, mit einzelnen Menschen umgehen, kann man da sagen, ein Experimentierfeld oder ein, zumindest lernen Sie dort Menschen kennen, deren Symptomatik Sie zurückführen können auf bestimmte kollektive Störungsprozesse, die hier wiederum im Buch zur Sprache kommen?
Das ist die Frage. Also das ist auch eine, wie Sie zum Teil bestimmt wissen, wissenschaftlich umstrittene Frage. In Deutschland gibt es 8 Millionen, die mit Depressionen diagnostiziert sind, oder die TKK-Studie weist 8 Millionen aus, das wäre so jeder Zehnte. Ne? Und da ist natürlich die spannende Frage, wenn es so viele Depressive gibt, hat das was mit der Gesellschaft zu tun? Und vor allem mit der Weise, wie Gesellschaft wahrgenommen wird. Und der Verdacht liegt einigermaßen nahe, dass das so ist. Aber, um es klar zu sagen, die harten empirischen Forschungen bestätigen das nicht. So ist es wirklich. Ne? Jetzt kann man sagen, dann gibt es noch sowas, was ich als Epochenkrankheiten bezeichnen würde, also die klassischen Hysteriker, die so Freud untersucht hat, diejenigen, die dann nicht mehr laufen konnten und dann sind sie in Hypnose gebracht worden, dann konnten sie wieder laufen. Also die gibt es heute sehr, 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 sehr selten. Also das muss man auch, es ist schwierig, diese Frage klar und seriös, ehrlich gesagt, zu beantworten, ob es den Zusammenhang wirklich gibt. Mein Punkt ist nicht der, mein Verdacht ist der, dass die allgemeine, also dass wir nicht mehr die großen Erzählungen, die großen Narrative haben von politischen Utopien, von religiösen Utopien, dass die natürlich auf Einzelne zurückwirken, wenn sie ihr Leben erzählen sollen. Und es ist vielfach wirklich nicht zu verstehen, also das führt natürlich Menschen in Krisen, wenn die ihr Leben damit zubringen, ich weiß nicht, Zahnpastatuben herzustellen. Das gibt es wirklich, solche Lebensgeschichten. Und natürlich ist das ein Effekt der Gesellschaft, in der diese Menschen leben. Und natürlich leiden die darunter, wenn es um so etwas geht wie Sinnzuschreibung und die Erfahrung von Sinn, was ganz, ganz, ganz erheblich wichtig ist. Denn wenn Sie es, Sie kennen vielleicht Viktor Frankls, eines der meistverkauftesten Bücher ever,
leider nicht
bei uns. Man's Search for Meaning. Der Viktor Frankl hat eben ganz, ganz ungeheures Leid ausgehalten, aber er hat eben immer Sinn empfunden, weil er ist ins KZ gekommen und man hat ihm ein Buch weggenommen, das Buch nämlich das letzte, was er schreiben wollte, und dann hat er gedacht, ich muss hier wieder raus, um dieses Buch zu schreiben. Also damit, was ich sagen will, ist, dass Sinn sehr, sehr viel kompensieren kann, sehr, sehr viel Schmerzen kompensieren kann, und natürlich, wir haben kollektiven Sinnverlust, und das gibt Sinn nur noch extrem parzelliert. Warum sollten nicht einzelne Menschen auch darunter leiden, wenn sie ihre eigenen persönlichen Lebensgeschichten erzählen?
Also, wenn der Politologe eine bestimmte Gruppe oder ein bestimmtes Gruppenverhalten einer Meinung zuordnet, der Philosoph einer Weltanschauung, der Kulturwissenschaftler vielleicht einer Prägung, dann sagen Sie als Psychologe, da gibt es aber Dinge, die nicht so sind, wie sie sind, die man heilen kann. Erklären Sie das mal ganz genau.
Die Vorstellung von Heilung und wie überhaupt die Vorstellung von Therapie ist letztlich, ich bin jemand, der psychodynamisch arbeitet, besteht immer darin, dass man ganz oben die Symptome hat, unter denen Menschen, Individuen oder Kollektive leiden. Wenn diese Symptome weggenommen werden, dann freuen sich die Menschen nur zum Teil. Der andere Teil in ihnen empfindet nämlich Angst. Was machen sie ohne die Symptome? Was würden wir alle machen, wenn wir nicht mehr so kollektiv weiter funktionieren, wie wir funktionieren, den Kapitalismus zum Beispiel extrem verändern würden? Dann steigt zunächst mal die Angst. So ist es, ja. Und die Heilung besteht darin, diese Angst zu überwinden, weiterzugehen und zu den verdrängten, wie ein Begriff, verdrängten Gefühlen vorzudringen und diese Gefühle wirklich auszuhalten. Und das Problem sind, und das hängt individual, das kann man dann nicht übertragen auf Gesellschaften. Individuell hängt es damit zusammen, dass Menschen meistens frühkindlich Erfahrungen machen von Verlassenwerden, von Einsamkeit, die für Kinder natürlich wirklich traumatisierend sind. Wenn sie Kinder verlassen, dann steht damit deren Überleben im Spiel. Und später, wenn diese Menschen dann erwachsen werden, dann haben sie Angst, verlassen zu werden. Und das ist emotional so besetzt, wie das bei ihnen als Kindern ersetzt wird. Also besteht die Therapie darin, das Gefühl als Erwachsener da sein zu lassen. Und man sieht, man kann es aber aushalten. Inwiefern das auf Gesellschaften zu übertragen ist, ist die Frage. Meine Grundüberzeugung, nur den einen Satz, ist nur noch, dass wir mit den alten Mitteln, mit Gefühlen umzugehen, das war zunächst mal Gewalt, das war lange, lange Aufklärung, Vernunft und das war nicht zu vergessen ästhetische Erfahrung. Wir alle leben in durchaus ästhetisierten Umwelten. Die Hoffnung, die darin gesetzt worden ist, Emotionen zu verändern, auch politische Emotionen zu verändern, die sind grosso modo, und das glaube ich, dass wir heute erleben, gescheitert.
Ich wollte Sie gar nicht unterbrechen. Im Gegenteil, mir liegt natürlich eine Frage auf der Zunge. Ist die Verlassenheit, also ist die Angst eines Kindes davor, verlassen zu werden, ein Motiv dafür, sich starken Führern zu unterwerfen?
Das kann es sein. Das kann es sein. Aber da gibt es noch, diese Kausalität funktioniert leider nicht so einfach, dass immer dann, wenn jemand verlassen worden ist, er sich starken Führern unterwirft. Das kann auch ganz andere Konsequenzen haben. Aber es kann sein. Ja?
Um nochmal auf dieses Wort Verdrängung zu kommen, wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es eine bestimmte Reihe. Am Anfang steht eine Aggression, die man entwickelt, die ein Haupt-
Frustrationserfahrung, genau. Die alle kennen, die wir können nicht anders leben, als mit Frustrationen ständig umzugehen. Erwartungen, die enttäuscht werden, Hoffnungen, Wünsche, die enttäuscht werden. Ganz genau. Entsteht Frustration. Frustration bringt Aggression hervor. Und dann unterscheiden sich.
Wunderbar. Genau das wollte ich hören von Ihnen.
Dann unterscheiden sich die Persönlichkeiten, auch die einzelnen kollektiven Persönlichkeiten, aber auch jeder von uns, darin, in seiner Persönlichkeit, wie er in der Lage ist, mit dieser Frustration umzugehen. Ja, wenn ich da kurz als Vater reden kann, das ist das Wichtige, dabei den Kindern beizubringen, wie sie mit Frustrationen umgehen. Damit shaped man, damit formt man ihre Persönlichkeit.
Aber das beste Mittel, mit Aggressionen umzugehen, ist zumindest, wenn sie noch nicht allzu schlimm sind, wegzuschieben.
Ja, also die kindliche Erfahrung, aber das gilt dann auch für die kollektive Erfahrung. Mhm. Die kindliche Erfahrung ist die, dass die Aggression gegen die Caregiver, also gegen die Eltern in der Regel sehr, sehr problematisch ist. Also bei Kindern entsteht mörderische Wut gegen die eigenen Eltern, wenn Erwartungen frustriert werden. Natürlich können sie diese mörderische Wut nicht wirklich äußern oder auch nur zum Ausdruck bringen, denn sie sind ja abhängig von diesen Eltern. Und das führt eben halt dann auch zu Schuldgefühlen. Das trifft in Maßen und das würde ich gar nicht unterschätzen, auch für Gesellschaften zu. Auch jeder von uns wird enttäuscht. Wir leben in einer Gesellschaft, die Überproduktionskrisen hat, noch und nöcher. Es gibt so viele kluge Leute, es gibt so viele Intellektuelle, es gibt so viele, die viel zu tolle Sachen können. Wir haben gar keine Verwendung für sie. Auch da entsteht dann die Frage, wie gehe ich dann als Gesellschaftswesen mit diesen Frustrationen um? Gehe ich zu Pegida oder versuche ich anderes? Schreibe ich Bücher oder sonst was?
Sie schreiben den schönen Satz, dass die Entwicklung eines Symptoms, zumindest in der Kollektivpsychologie, einen Preis hat. Sie schreiben Kosten, das Wort Kosten verwenden Sie. Das Symptom, das sind Kosten dann, die nicht akzeptabel sind dann, wenn die Kosten höher werden als der Gewinn. Das ist ein schwierig zu definierendes Verhältnis, glaube ich. Wie bemisst man sowas? Kann man das sagen in der Psychologie? Gibt es da irgendetwas, woran man erkennen kann, dass dieses Verhältnis kippt?
Also das ist natürlich, das kann man, nur jeder selbst kann es erkennen. Wenn dieses Verhältnis gibt, dann gehen die einzelnen Menschen häufig zum Psychotherapeuten, genau. Mein Punkt ist aber der, dass ich denke, dass dieses in unserer jetzigen Wahrnehmung, in der kollektiven Wahrnehmung, dass dieses Verhältnis gekippt ist. Dass wir sagen, okay, wir leben zwar in Gesellschaften, die einen sehr, sehr hohen Wohlstand haben, die eine sehr, sehr hohe Sicherheit haben. Wir haben all das, was in großen Teilen der Welt nicht da ist. Und trotzdem haben wir kein gutes Gefühl dazu. Und das ist sozusagen das, wo man kollektiv merkt, da scheint im Moment irgendwas zu kippen.
Also die Abwertung von Flüchtlingen, die genau. Politische Zerrissenheit, die Unversöhnlichkeit der Lager, der Populismus, bis hin zum Framing als Mittel der Massenmanipulation. Sind das Signale für diesen Prozess?
Genau, das glaube ich, dass es Signale sind. Nicht zu vergessen, dass wir alle große Toleranzerfahrungen haben. Das ist der große kulturelle Fortschritt der westlichen Moderne. Wir haben große, große Toleranzerfahrungen und wir merken, siehe da, Marcuse, die Toleranz wird repressiv. Ne? Und man sieht dann auch die Kosten. Wir sehen alle und niemand will hier das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, Toleranz ist schlecht. Das ist nicht der Punkt. Aber wir müssen uns leisten, auch so eine große Errungenschaft wie die, dass wir in so einer toleranten Gesellschaft leben, trotzdem noch die Downside, trotzdem noch den Nachteil zu sehen, trotzdem noch den Preis zu sehen, trotzdem noch zu sehen, dass es zwar überall Toleranz gibt, aber was wird verändert, was wird gemacht?
Sie schreiben in Ihrem Buch sehr schön, dass ein Psychotherapeut mit Grenzüberschreitungen zu tun hätte und dass es sein Hauptjob sei. Das erinnert mich an einen Autor von uns, den wir gestern Abend hatten, Alfred Grosseer, der etwas Ähnliches sagte aus einem ganz anderen Hintergrund. Er sagte, das Wichtige ist, dass man andere so sieht, als wären sie jemand anderes, fremd. Dass man auch sich selber so sieht, als wäre man jemand anderes. Und der Psychologe muss das Problem sehen, als wäre etwas sachlich Abspaltbares. Kann man daraus eine Technik entwickeln?
Ja, also das ist die Frage, ob... Also im therapeutischen Gespräch gibt es das natürlich als Technik. Und das ist nicht so, dass man das nicht nur als was anderes, also die Frage, die man häufig dann gefragt wird, und nimmst du das mit nach Hause? Ja, zum Teil irgendwie schon. Ich träume natürlich auch gelegentlich davon, das ist einfach so. Aber es belastet mich nicht, das ist der entscheidende Punkt. Man muss mitgehen, das ist also im Therapeutischen total wichtig, dass man mit, der berühmte Rapport und so, der muss da sein. Das sind psychotherapeutische Forschung, 50% der Wirkung, das kann also jeder. Da braucht man keine Ausbildung für. Man muss nur einfach mitgehen mit dem anderen, der da ist. Alles andere ist dann ein Unterschied in der Technik. Die Frage ist, was ist dieses mitgehende Verstehen im kollektiven Rahmen? Genau, was wäre eine entsprechende Haltung? Und dann habe ich einige Erfahrungen in buddhistischer Meditation gesammelt. Und die setzen immer darauf, und das fand ich immer sehr, sehr appealing, die setzen immer sehr darauf, dass sie sagen, okay, es müssen eigentlich alle nur meditieren und wir müssen noch mehr meditieren, um die Welt zu verbessern. Und es hat was kindlich Naives, aber eben halt auch etwas sehr, sehr Naives. Und dann ist die Frage, was stimmt daran, habe ich mich immer gefragt. Und ich würde sagen, ja, wenn man das ausprägen kann, dieses, dass man mitgeht, aber trotzdem in der Distanz bleibt. Trotzdem, mein Job ist ja, die Leute zu kritisieren. Aber nicht feindschaftlich zu kritisieren, sondern in ihrem Sinne zu kritisieren. Also dieses Mitgehen und trotzdem in der Distanz bleiben, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Ja.
Also die Zeit schreitet gnadenlos voran.
Ja, wenn ich noch einen Satz sagen darf,
bitte sehr.
Nämlich gerade mit den Menschen, mit denen man nicht einer Meinung ist. Also in unserem Rahmen, sage ich mal, mit Donald Trump und Pegida und so. Gerade für die ist das eine, glaube ich, ist das eine Haltung, die uns einiges abverlangt. Es ist nicht so billig zu haben.
Wo wir bei der Arbeit sind, die Sie täglich als Therapeut leisten, es gibt ein paar Lösungsansätze zumindest, die Sie am Ende dieses Buchs formulieren. Ich würde es ganz schnell zusammenfassen. Bildung, therapeutische Arbeit an Brennpunkten, die auch Geld verlangt, gesellschaftlich betrachtet. Politische Expertise in der Politik, Fähigkeit zur Empathie, individuelle Stresstoleranz und Mut zur Utopie. So. Jetzt sagen Sie doch mal zu dem wichtigsten oder den drei wichtigsten dieser Punkte, wie man das gesellschaftlich umsetzt.
Also zum den Mut, den hat man meistens, das ist etwas, was unverfügbar ist. Das muss sich jeder selbst tragen. Welchen Mut hat jeder selbst zur Veränderung? Das ist im individuellen und im kollektiven Rahmen total unterschiedlich. Da muss man hin. Denn Mut ist die Bereitschaft, sich der Angst zu stellen, die man hat, wenn man etwas verändert. Und solange wir noch in der Angsthaltung bleiben und sagen, es muss alles so bleiben, wie es ist, wir können nicht raus, solange haben wir eben halt den Mut nicht. Also der Mut ist was Unverfügbares, aber wir können Mut machen. Und meine These ist, deswegen rede ich da immer von Psychotherapie und Selbsterfahrung, ich glaube, dass Menschen, die eine große Selbsterfahrung haben, die sich selbst sehr, sehr gut kennen, zumindest weniger gewaltbereit sind. Also nochmal auf die Buddhisten oder Yehudi Menuhin, der gesagt hat, man muss nur zusammen Musik spielen, zurückzukommen. Das reicht sicherlich nicht, aber wenn man die emotionale Erfahrung auch kognitiv verarbeiten kann, das ist erst Verstehen. Verstehen ist nicht weder das reine kognitive Verarbeiten noch das reine Gefühl, sondern beides zusammen. Wenn das da ist, glaube ich, ja, gibt es Veränderungen. Wenn das aber so ist, dann, glaube ich, können wir uns nicht länger leisten, dass nur Juristen und Ökonomen die Politik machen. Dann müssen Psychotherapeuten und alle, die im Selbsterfahrungsbereich unterwegs sind, viel entschiedener in die Politik gehen und sich und viel entschiedener fordern, dass es nicht mehr nur eine Politikberatung gibt, die von Juristen gemacht wird oder von Wirtschaftsleuten, sondern müssen sagen, selbstverständlich ist unsere Kompetenz bei der Veränderung von Gesellschaft auch gefragt. Und da sind, glaube ich, aber auch die im Berufsverband viel, viel zu defensiv, viel zu lange Zeit gewesen. Wenn das so ist, dann, glaube ich, gibt es was das Nächste. Und es gab es schon mal in der Diskussion in den USA, so vor 20 Jahren war das etwa der Fall, oder 30, als man gesagt hat, es gibt sowas wie ein Menschenrecht auf Psychotherapie. Was heißt es konkret? Wir können nicht mehr darauf zählen, dass unsere Kinder in den Schulen nur äußerliche Bildung bekommen. Die bekommen sie und es ist auch nicht schlecht, dass sie die bekommen. Aber es geht längst natürlich auch darum, wir können es uns gar nicht mehr leisten, Selbsterfahrung aus den Schulen zum Beispiel herauszuhalten. Oder ich habe lange genug an Universitäten unterrichtet, aus den Seminaren herauszuhalten. Das, glaube ich, ist ganz, ganz entscheidend wichtig. Und deswegen muss es sowas wie ein Menschenrecht auf Psychotherapie geben oder auf Selbsterfahrung geben.
Ja, eine Frage zum Schluss, die mich umtreibt. Sie sehen, ich komme immer wieder auf Trump, auf dieses Framing zurück. Im Zusammenhang mit digitalem Wahlkampf wurden alle Algorithmen beschworen. Die Frage für mich ist aber, wenn psychologische Techniken, die tatsächlich dort oder Ergebnisse psychologischer Studien zum Einsatz kommen, wenn Sie sagen, mehr psychologische Expertise in der Politik, wo ist die Grenze zum manipulativen Eingriff?
Ja, das ist Behavioral Economics, aber das gibt's schon. Also die Angela Merkel hat, nachdem es, glaube ich, Dänemark und England auch gemacht hat, die hat sich ein kleines Team von Beratern geholt, also von Leuten, die sie Behavioral Economics gemacht haben. Das heißt, es sind Menschen, die versuchen, anhand von Statistiken zu schauen, wie können Äußerungen so platziert werden, dass sie die Menschen maximal manipulieren. Ich habe das Gegenteil im Sinn, ich hoffe, das ist klar. Das ist manipulativ, wenn man sowas macht. Genau das Gegenteil scheint mir. Man kann sich im Moment nicht dagegen wehren. Ich habe selbst versucht, mache manchmal ein bisschen was fürs Radio, da zu recherchieren. Und da hat man ziemlich, ziemlich abgeblockt im Kanzleramt. Das wollte niemand. Die haben ein paar Stellen besetzt, da so 3-4 Leute. Aber niemand wollte das dann. Das ist aber manipulativ. Das ist die Grenze zum Manipulativen, die sich auch darin zeigt, dass man nicht möchte, dass es öffentlich wird.
Ja, wir sind leider am Ende. Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, und ich finde es einfach sauspannend, um es etwas salopp zu sagen, dann lesen Sie das Buch von Christian Kohlross, Kollektiv Neurotisch. Ich finde es wirklich nicht nur spannend, ich habe mehrfach auch im Lektoratsprozess da gesessen und gesagt, ja, stimmt eigentlich. Und das Buch stellt selbst einen selbst in Frage, wenn man es liest. Ich kann Ihnen die Erfahrung leider nicht geben, ohne dass Sie das Buch lesen. Ich kann es Ihnen aber empfehlen. Ich freue mich, dass Sie da waren. Es kostet 16,90 €, ist, glaube ich, hier auch am Stand zu erwerben. Und vielleicht signiert Herr Kohlross, wenn Sie möchten, auch gern das ein oder andere Exemplar.
Na klar, vielen Dank, dass Sie da waren.
Vielen Dank. Haben.
Danke.
Wasser. Dann stelle ich das etwas hier weg. Ja? Ja.
Das glaube ich auch, dieses Paar aus. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.